Angenommen, jeder von Ihnen hätte drei Wünsche frei für sein Leben. Welche wären das? Vielleicht können Sie die Aufnahme noch einmal anhalten und sich überlegen. Drei Wünsche für mein Leben. Vielleicht sogar aufschreiben. Wünsche sind etwas Gutes. Sie gehören zum Leben. Wünsche sind der Motor von allem Fortschritt. Sie bringen voran, spornen uns an. Sie ebnen den Weg für Gutes, das wir tun oder das andere an uns tun. Es gibt Wünsche, die können wir selber erfüllen oder andere für uns. Das andere, Wünsche können uns auch bewusst machen, dass nicht alles in unserer Hand liegt, in unserer Verfügung, Gesundheit zum Beispiel. Manches können wir eben nur wünschen oder von Gott erbitten. Wünsche stellen uns also vor die Frage, was ist unsere Verantwortung? Was können oder müssen wir tun? Und was können wir nur von Gott oder anderen erbitten? Auf jeden Fall ist es gut, wenn wir Wünsche haben. Wer Wünsche hat, lebt noch. Alle unsere Wünsche hängen damit zusammen, dass wir ein gutes und erfülltes Leben möchten. Und wer solche Wünsche hat, der findet in der Bibel einen guten Verbündeten. Sie fragt einmal, wer ist's, der Leben begehrt und gerne gute Tage hätte? Oder wer von euch will sich am Leben freuen und gute Tage erleben? Wer will etwas vom Leben haben? Wer will lange glücklich sein? Gemeint ist, wer will ein Leben, das sich lohnt, das den Namen Leben wirklich verdient? Wer liebt die Tage, weil da Gutes kommt? Vielleicht überrascht es aber, biblischer Glaube ist kein Spaßverderber. Gott verbietet nicht alles, was Freude macht. Er will uns das Leben nicht vermiesen, im Gegenteil, Gott möchte das Beste. Biblischer Glaube ermöglicht ein frohes, heiteres Leben. Wer das Leben will, wer das Beste will, der hat die Bibel auf seiner Seite. Und er sollte an die Seite der Bibel treten und auf sie hören. Also, welche Wünsche wären das jetzt, die Sie sich für Ihr Leben wünschen? Ich denke oder ich behaupte, die meisten, wenn nicht alle Wünsche oder Begriffe, die wir vielleicht genannt oder aufgeschrieben haben, die lassen sich in einem biblischen Wort zusammenfassen. Und dieses Wort heißt Shalom. Ein Wort, das gar nicht so leicht zu übersetzen ist. Eigentlich kann man es kaum übersetzen, weil es eine ganz umfassende Bedeutung hat. Natürlich, Shalom heißt Frieden. Aber Shalom bedeutet nicht nur das Schweigen der Waffen oder einen Waffenstillstand, friedliche Koexistenz. Shalom bedeutet nicht nur, dass Böses und Bösigkeiten aufhören. Es gibt eine sehr extreme Bibelstelle, die das deutlich macht. Unsere deutschen Bibeln trauen sich gar nicht, das richtig zu übersetzen. 2. Samuel 11, 7. Da lesen wir bei Luther. Und als Uria zu ihm kam, fragte David, ob es mit Joab und dem Volk und dem Krieg gut stünde. Wörtlich steht da, als Uria zu ihm kam, da fragte David nach dem Shalom Joabs, das war sein Feldherr, und nach dem Shalom des Volkes, des Kriegsvolkes, und nach dem Shalom des Krieges, der Schlacht. Sinngemäß hat Luther schon richtig übersetzt. David fragt, ob es allen gut geht, ob es gut läuft. Er fragt nach dem Wohl des Feldherrn, der Soldaten und des Krieges, aber das klingt in unseren Ohren durchaus seltsam. des Wohl oder der Schalom des Krieges. Was bedeutet also Schalom? So viel wie umfassendes Wohlergehen. Zum Wortstamm Schalom gehört ebenso Shilem, bezahlen, und Schalam, heil bleiben, Frieden halten, Ersatz leisten, genug haben, vergnügt sein. Die Grundbedeutung der Sprachwurzel könnte genug haben sein. Dann wäre Schalom ein Zustand, in dem die Menschen genug haben, ihnen Genüge geschieht, sie Genugtuung erfahren, vergnügt sein können. Wenn man es eher von dem hebräischen Shalem vollkommen ganz herleitet, dann wird deutlich, Shalom hat etwas mit Unversehrtheit, Vollständigkeit, Ganzsein zu tun. Shalom ist also ein Zustand, wo man von allem genug hat und ganz ist, zur Ganzheit gefunden hat, wo man in Übereinstimmung mit sich selbst, mit anderen, mit der Umwelt und mit Gott ist. Frieden, Shalom, lässt sich auch übersetzen mit Heilsein. Heil, Wohlergehen, Wohlbefinden, Wohlbehalten sein, Wohlstand, allumfassende Wohlfahrt, Wohlgefallen, Unversehrtheit. Unversehrt sein, Ganzheit, Ganzheitlichkeit, Gedeihen, Glück, Gesundheit, Zufriedenheit, Stabilität der Verhältnisse, friedliches Einvernehmen, Freundschaft. Ein Zustand, wo man nicht mehr angegriffen wird und falls doch, dass man mittendrin geborgen, sicher und geschützt ist. Und Frieden, Shalom, ist in der Bibel ein sozialer Begriff. Er betrifft immer viele, nicht nur einen. Es geht nicht und niemals nur um den ganz persönlichen inneren Seelenfrieden oder so etwas, sondern um umfassendes Wohlergehen im Verbund mit anderen. Shalom, das ist so ein starkes Wort. Übrigens ist es der alltägliche Gruß in Israel. Man sagt dort nicht guten Tag, sondern Shalom, manchmal sogar doppelt, Shalom, Shalom. Aber auch in unserem deutschen Wort Frieden steckt mehr, als uns bewusst ist. Frieden leitet sich von dem gotischen Garfriedion, versöhnen, her. Aber auch die Bedeutung nahe, bei, schwingt mit. Frieden bedeutet dann das Beieinandersein. Im Sinne von sich gegenseitig behandeln wie innerhalb der Sippe. Abgeleitet davon ist frei, freien, Freund. Eine etwas andere Ableitung des Wortes Frieden wäre von dem althochdeutschen Friedu, germanisch wohl Friedhu. Dahinter steht offensichtlich eine indoeuropäische Wurzel, pri, fri, na, prio, eigen, lieb, freundlich, auch davon kommt wieder unser Wort Freund oder frei und freien. Der Zusammenhang ist, denen gegenüber, die mir nah sind, verhalte ich mich freundlich, die sind mir lieb, von daher freier Liebhaber, die schone ich. Das unterscheidet sie etwa von Kriegsgefangenen und stammesfremden Unfreien. Friede bezeichnet also hier zunächst eine Bindung innerhalb einer engen sozialen Gruppe und im weiteren Sinne auch Schutz und Sicherheit, die so eine Bindung gewährt. Die Abwesenheit von Kampfhandlungen hat dabei wohl immer nur eine untergeordnete Rolle gespielt. Höher als der Friede stand immer die Ehre, was den Stammesfrieden auch immer wieder gefährdet hat. Und auf eine weitere mögliche Bedeutung von Friede weist unser Wort Friedhof. Das ist ursprünglich der eingefriedete Hof, also ein umzäuntes Stück Land. In dem Namen Fried käme somit auch der Stolz auf Grundbesitz zum Ausdruck. So kann etwa der Name Friedrich gedeutet werden als Herrscher in einem geschützten Erbgut. Friede. Es gibt ganz viele Vornamen, in denen Friede steckt. Ich weiß nicht, welche Ihnen jetzt einfallen. Arnfried, Bernfried, Bringfried, Ehrenfried, Fridolin, Friedbald, Friedbert, Friedemann, Frieder, Friedhelm, Friedhold, Friedrich, Fritz, Friedrich, Friedewald, Friedhard, Friedolf, Christfried, Gottfried, Manfred, Ottfried, Wilfried, Winfried, Elfriede, Frieda, Friedel, Friedhild, Friederike, Friedrun, Irmfriede und noch mehr. Und es gibt auch viele Worte, die mit Frieden kombiniert sind. In Substantiven Friedensabkommen, Friedensbewegung, Friedensbereitschaft, Friedensbruch, Friedensfahrt, Friedensforschung, Friedensfreund, Friedenshort, Friedensinitiative, Friedenskonferenz, Friedenslager, Friedensliebe, Friedensnobelpreis, Friedensordnung, Friedenspfeife, Friedenspflicht, Friedensplan, Friedenspolitik, Friedensrichter, Friedensstifter, Friedensstörer, Friedenstaube, Friedenstruppe, Friedensverhandlungen, Friedensvertrag, Friedenszeichen, Friedenszeit, Friedhof, Friedwald, Zufriedenheit. Dann gibt's auch Verben, Adjektive, Frieden stiften, befrieden, einfrieden oder friedfertig, friedlich, friedevoll, friedliebend, friedlos, zufrieden sein. Bemerken, wie umfassend und wichtig die Bedeutung von Shalom, aber auch von Frieden ist. Die Preisfrage ist nun, wie kommen wir zum Frieden? Wie erreichen wir ihn? Wie erhalten wir ihn? Wie stellen wir ihn wieder her? Unsere Jahreslosung aus Psalm 34, Vers 15 sagt dazu: Suche Frieden, Shalom, und jage ihm nach. Das finde ich interessant, und zwar in mehrfacher Hinsicht. Offensichtlich ist es so, Böses geschieht von allein, da musst du nur passiv sein. Lass es einfach laufen und es wird böse. Wir leben in einer Welt, in der alles nach unten fällt. Das ist Gesetz. Wir kennen das, Schwerkraftgesetz. Von allein fährt ein Wagen oder Auto oder Fahrrad immer nur bergab. Von allein geht's nur nach unten. Es gibt auch so etwas wie ein geistliches Schwerkraftgesetz. Von allein geht es alles nur bergab und nach unten. Wenn ich etwas dem Selbstlauf überlasse, sich selbst, geht es kaputt, geht ein, verdirbt oder wird böse. Und wenn ich etwas Gutes erhalten oder erreichen will, muss ich aktiv werden. Da muss ich etwas tun. Da muss ich Zeit, Kraft und Intelligenz einsetzen. Böse wird's von ganz allein. Für Gutes musst du tätig sein. Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. Gutes verlangt Anstrengung, Aktivität, bewusste Entscheidungen. Und so auch der Friede. Er ergibt sich niemals von allein. Und er bleibt niemals von allein erhalten. Im Gegenteil. Friede auf der Flucht. Wir nehmen Frieden oft als ganz selbstverständlich hin, in der Familie, in der Ehe, auch in unserem Land, in Europa. Da ist schon sehr lange Frieden, jedenfalls in Mitteleuropa. Krieg ist woanders, bei uns nicht. Ist das wirklich selbstverständlich? Nein, überhaupt nicht. Wir können das gar nicht hoch genug schätzen und würdigen, dass bei uns schon so lange Frieden ist. Das hat es noch nie gegeben. Tatsächlich ist es so, und das ist eine überraschende Erkenntnis aus der Jahreslosung, Friede scheint auf der Flucht zu sein. Der Friede auf der Flucht. Wie ein flüchtiges Gas oder ein scheues Tier. Manchmal ist er auch verborgen oder versteckt. Das gibt es zum Beispiel bei internationalen Konflikten. Da findet man einfach keinen Frieden, keine Lösung. Zurzeit in Syrien zum Beispiel. Die Kurden finden keinen Frieden. In Afrika ist es an manchen Stellen sehr, sehr schwierig. Aber das gibt es auch in Familien und Ehen, in Nachbarschaften, in Schulklassen, auf Arbeit, in der Gemeinde. Es scheint keine Lösungen zu geben, dass Friede wird. Friede ist weit weg, wie versteckt verborgen. Er ist nicht selbstverständlich, nie selbstverständlich. Keiner hat ihn einmal für immer. Er will immer wieder gesucht und gefunden werden, festgehalten und neu gewonnen werden. Man kann ihn nie als sicher buchen. Deshalb muss man ihn ständig suchen. Man muss ihm ständig auf den Fersen sein, sonst entwischt er. Also wie kriegt man ihn? Wie kann man ihn suchen und finden? Wie ihm nachjagen und erwischen, ergreifen und festhalten? Auch da gibt es einige Überraschungen. Und dazu müssen wir ein wenig weiter ausholen. Bei der Bibel ist ja immer der Zusammenhang wichtig. Unsere Jahreslosung besteht nur aus einem halben Verslein, aus einem ganzen Psalm. Suche Frieden, Shalom und jage ihm nach. Schauen wir uns mal den ganzen Vers an und noch den Vers vorher dazu. Behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Lass ab vom Bösen und tue Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. Was heißt das? Frieden fängt im Kopf an. Genauer bei dem, was aus dem Kopf herauskommt, etwa 3 Zentimeter unter der Nasenspitze. Uns gehen ja den ganzen Tag die verschiedensten Dinge und Gedanken durch den Kopf. Eigentlich fängt ja alles mit unserem Denken an. Leider kann man da manche Gedanken nicht hindern. Man kann sie nur abbremsen oder Stopp sagen oder eben kultivieren. Wichtiger ist aber, was von dem, was uns durch den Kopf geistert, verlässt ihn durch seine variabelste Öffnung. Frieden beginnt tatsächlich mit der Beherrschung der Gedanken und unserer Worte. Hier ist von der Zunge und den Lippen die Rede. Die Zunge liegt weiter innen, da überlegen wir noch, da ist noch ein Zaun von Zähnen davor. Die Lippen sind außen dran. Was die Lippen verlassen hat, ist draußen. Behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Man könnte es auch so übersetzen. Halte gut Wache und pass auf, dass du nicht Böses denkst und sprichst. Und nichts, was andere irreführt, verlasse jemals deinen Mund. Halte gut Wache und pass auf, dass du nichts Böses denkst und sprichst. Und nichts, was andere irreführt, verlasse jemals deinen Mund. Das bedeutet, sage nichts Nachteiliges über einen deiner Mitmenschen. Nichts Böses. Kein Spott oder Hohn. Keine neidischen Kommentare. Spar dir deine Spitzen und deine bösen oder bissigen Bemerkungen. Sag erst recht nichts Falsches, nichts mit Hintergedanken, nichts, was andere hinters Licht führt. Was du sagst, sei aufrichtig. Wenn du nichts Gutes sagen kannst, dann schweige. Das ist schwer, sehr schwer. Wobei das nicht heißt, dass Kritik verboten wäre. Schau dir mal Jesus an. Der konnte Fraktur reden, Klartext, der konnte angreifen und kritisieren wie kaum ein anderer, aber es war aufrichtig, es war wahr, es war klar, es war ohne Hintergedanken und Bosheit. Es konnte scharf sein, aber es war nie böse oder zersetzend oder destruktiv. Es gibt da übrigens noch so ein Gebot in dieser Richtung, 2. Mose 20,16. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Und wie erklärt das Martin Luther? Er schreibt, was ist das, Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unseren Nächsten nicht belügen, verraten, verleumden oder seinen Ruf verderben, sondern sollen ihn entschuldigen, Gutes von ihm reden und alles zum Besten kehren. Ganz schön herausfordernd, oder? Wer von uns tut denn das? Und tut es immer, besonders den zweiten Teil, unseren Mitmenschen immer entschuldigen, Gutes von ihm reden und alles zum Besten kehren. Das wäre Frieden suchen, dem Frieden nachjagen. Wir haben kein Recht, andere zum Frieden zu ermahnen, solange wir selbst einander verteufeln, hat Albrecht Schöner gesagt. Bekannt ist ja auch die alte Geschichte vom Sokrates. Zu Sokrates kam einmal ein Mann und sagte, »Du, höre, ich muss dir etwas Wichtiges über deinen Freund erzählen.« »Warte ein bisschen«, unterbrach ihn der Weise. »Hast du schon das, was du mir erzählen willst, durch die drei Siebe hindurchgehen lassen?« »Welche drei Siebe?« »So höre gut zu. Das erste ist das Sieb der Wahrheit. Bist du überzeugt, dass alles, was du mir sagen willst, auch wahr ist?« »Das nicht, ich habe es nur von anderen gehört.« »Aber dann hast du es wohl durch das zweite Sieb hindurchgehen lassen. Es ist das Sieb der Güte.« Der Mann errötete und antwortete, »Ich muss gestehen, nein.« »Und hast du an das dritte Sieb gedacht und dich gefragt, ob es nützlich wäre, mir das von meinem Freund zu erzählen?« »Nützlich? Eigentlich nicht.« »Siehst du«, antwortete der Weise, »wenn das, was du mir erzählen willst, weder wahr, noch gut, noch nützlich ist, dann behalte es lieber für dich.« Ob Friede wird oder bleibt, hängt ganz entscheidend davon ab, wie wir über unsere Mitmenschen sprechen. Stellen wir uns mal einen Augenblick eine Welt vor, aus der all das negative Reden verbannt wäre. Eine Welt ohne böse, negative Worte. Eine Welt, in der unser Miteinander tatsächlich so entgiftet wäre. Wir hätten schon fast das Paradies. Herausfordernd, oder? Alles wäre sehr viel friedlicher, friedevoller und sogar schöner, wenn wir nur unser Mundwerk im Griff hätten. Friede beginnt im Kopf, spätestens 3 Zentimeter unter der Nasenspitze. Vielleicht hat sie das überrascht, aber eigentlich ist das klar. Wir nähern uns weiter dem Frieden, suchen ihn, und damit dem Vers unserer Jahreslosung, der ja aus 2 Teilen besteht. Lass ab vom Bösen und tu Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Ehe wir hin zur Jahreslosung und zum Frieden kommen, müssen wir erst von anderem weg und davon Abstand gewinnen. Ehe wir den Frieden zu fassen kriegen, müssen wir einiges andere loslassen. Lass ab vom Bösen. Halte dich fern vom Schlechten. Geh weg von allem, was böse oder schlecht ist. Nimm nicht nur die Hände davon weg, sondern dich selbst. Meide alles, was dich zu Schlechtem führen kann. Lebe nicht in oder neben einem Pesthaus. Wir leben in einer Welt, wo Krankheit ansteckt, nicht Gesundheit. Ist Ihnen das schon mal aufgefallen? Das Böse steckt an, nicht das Gute. Jedenfalls steckt es wesentlich schlimmer an als das Gute. Das Unreine steckt an, nicht das Reine. Der Dreck, nicht die Sauberkeit. Wenn Sie ein dreckiges Tuch mit einem sauberen Tuch reinigen wollen, was ist das Ergebnis? Eigentlich nur, dass das Saubere auch dreckig geworden ist. Das ist ein wichtiges, geistliches Prinzip, das wir verstehen müssen. Es hängt mit diesem geistlichen Fallgesetz zusammen, dass in unserer gefallenen Welt alles nur nach unten fällt. Von alleine wird es nur schlechter. Und so steckt auch das Gute, das Schlechte mehr an als das Gute. Wir lesen das mal auch in Haggai 2, Verse 11 bis 13. Da wird diskutiert, sagt er, geh hin, frag den Priester, wenn du ein heiliges Stück Fleisch hast, etwas, was Gott geheiligt ist, und du bringst das mit anderem in Berührung, wird dieses andere dadurch auch heilig? Die Antwort ist biblisch eindeutig nein, es wird nicht heilig. Aber umgekehrt, wenn du dich verunreinigt hast an einem Toten und du berührst ein anderes, wird das dann auch unrein? Die Antwort ist ja. Eindeutig ja. Das Unreine steckt an, nicht das Reine, das Heilige. Und das heißt, da hilft nur Distanz und Hygiene. Nicht nur zu Bakterien und Viren und Dreck, sondern zu jeder Form des Bösen. Mit welchen Menschen und mit welchen Medien und mit welchen Inhalten hast du eigentlich Umgang? Wovon bist du infiziert? Vielleicht brauchst du nicht nur Seife und ab und zu ein Antibiotikum, sondern tatsächlich auch mal eine geistliche Tiefenreinigung durch das Blut von Christus und durch den Geist Gottes. Lass ab vom Bösen. Hast du mal deine Gesinnung untersucht, deine Gedanken, worum die so kreiseln? Da kann sich ganz schnell Böses einnisten. Es gibt so etwas wie eine zänkische Gesinnung. Es gibt so etwas wie Streitsucht. Es gibt Rachegedanken, Bitterkeit, Zynismus. Manche müssen immer Recht haben und führen einen Prozess nach dem anderen. Oder mit wem stehst du auf Kriegsfuß? Bei wem kommt es dir hoch, wenn du ihn siehst? Wen möchtest du lieber nicht sehen? Bei wem wäre es dir lieber, wenn es ihn nicht gäbe? Du, das liegt nicht nur an der Bosheit der anderen. An der kann es auch liegen, ganz gewiss. Aber wie schnell kommt dadurch auch Böses in uns hoch. Wir lassen uns anstecken und werden selber böse. Das Böse, auch Feindschaften und Hass, Bitterkeit, die vermehren sich wie die Karnickel, wenn wir da nicht aufpassen. Und der Friede flieht und man kriegt ihn nicht mehr. Lass ab vom Bösen, hör auf mit dem Bösen, weiche davon ab, biege ab, gehe weg davon. Biege von der angeschlagenen Richtung ab, so lässt sich das übersetzen. Biege davon ab, geh weg davon in deinen Gedanken, Worten und Taten vom Bösen. Und dann tu Gutes. Wer Gutes tut, vermeidet das Böse. Und sei gewiss, du wirst nichts Gutes mit schlechten Mitteln erreichen, auch den Frieden nicht. Du musst tatsächlich alles Böse erst loswerden. Nicht nur loswerden wollen, sondern loswerden. Und für das Gute gilt dasselbe. Wolle nicht nur das Gute, sondern ruhe nicht eher, bis du es verwirklichst. Wünschen allein reicht nicht. Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. Tatsächlich, Friede wird durch Taten. Und wir erinnern uns an die Bedeutung von Shalom. Es bedeutet das Wohl aller Beteiligten, dass es allen gut geht, dass sie gut beieinander sind, dass sie von allem genug haben, zufrieden, glücklich sind, die Beziehungen in Ordnung sind. Da muss man etwas tun für. Erst wenn du das Böse los bist und Gutes erreicht hast und praktizierst, erst dann bist du fähig zum Nächsten, erst dann bist du friedensfähig, also suche Frieden und jage ihm nach. Lass ab vom Bösen und tue Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. Suche, verlange, fordere, erbitte Frieden, trachte nach dem Frieden, wende dich ihm zu, begehre ihn, verfolge ihn, jage ihm nach, folge ihm nach, renne ihm nach. Suche Frieden, bevorzuge ihn nicht nur, sondern sei eifrig und sorgfältig, ihn zu fördern. Den Frieden mit Gott, mit deinem eigenen Herzen und mit deinen Mitmenschen. Wie viel Zeit und Energie verwendest du darauf, um nach irgendwelchen Sonderangeboten in der Werbung oder im Internet zu suchen, um irgendetwas Günstiges oder Wichtiges zu bekommen? Suchst du so auch nach dem Frieden? Bist du nur ein Schnäppchenjäger oder auch ein Friedensjäger? Bist du nur ein Pilzesucher oder suchst du auch Peace, Frieden, Shalom, nicht nur im Wald, wo du deine Ruhe hast, sondern in der Schule, auf Arbeit, zu Hause, im Ort, im Land? Und jage ihm nach, verfolge ihn, bleib ihn auf den Fersen, sagt die Jahreslosung. Wenn du ihn noch nicht hast, dann schau, dass du ihn bekommst. Und wenn du ihn hast, dann schau, dass du ihn behältst. Er verflüchtigt sich so schnell. Wenn Feindschaft entsteht, sollte es nicht deine Schuld sein. Und sei bitte nicht entmutigt, wenn es noch mehr Anstrengung oder Zeit braucht, bis Friede wird. Suchen, auch eine Jagd, kann lange dauern. Das kann mit einem hohen Aufwand verbunden sein. Friede kann Opfer bedeuten. Auf jeden Fall fordert er Aktivitäten, Taten. Wie kann das praktisch aussehen? Den Frieden suchen, ihm nachjagen, was gehört dazu? Zunächst natürlich reden, Kommunikation und noch wichtiger dabei zuhören. Sag mal, wie hörst du eigentlich zu oder wie hören wir zu, wenn wir schon zuhören? Nur um antworten zu können? Oder hören wir zu, um zu verstehen? Es gibt dieses Buch von Frank Richter, das er über die Situation in Deutschland geschrieben hat, mit dem Titel Hört endlich zu. Genau das trifft es auf den Punkt. Wir können das in unserem Land nicht, wir tun es nicht, weil wir gleich mit Vorurteilen beginnen und bestimmte Gruppen nur mit gewissen Attributen denken oder benennen oder beschreiben. Und wenn wir gleich so kommen und gar nicht uns Mühe geben, den anderen erstmal zu verstehen, warum er so denkt und so redet und so ist und wie er dahin gekommen ist, wenn wir ihn nicht wirklich verstehen wollen und erstmal stehen lassen, im Englischen understand, unter ihm stehen, uns drunter stellen, um ihn zu verstehen, dann wird kein Friede. Und das ist in unserem Land durchaus spannend. Es könnte früher oder später auch bei uns durchaus zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen kommen. Manche sehen das schon kommen. Weil wir kaum noch zuhören können. Frieden suchen, nachjagen, Vorurteile, Vorverurteilung, Unterstellung bitte ablegen. Ein weiterer Punkt dazu, Grenzen achten und respektieren. Grenzen sind tatsächlich nötig für den Frieden. Siehe unser deutsches Wort Frieden, wo Friedhof auch herkommt, umfriedetes, eingezäuntes Grundstück. Wer Grenzen niederreißt, sorgt gerade nicht für Frieden, sondern eher für Krieg. Das fängt in einem Haus, das fängt mit Familien oder mit Eltern und Schwiegereltern und Kindern an. Da braucht es Grenzen. Und das hört bei einem Land und im internationalen Bereich auf. Es braucht Grenzen, die dürfen durchlässig sein. Da darf es Vereinbarungen geben. Natürlich, nicht Abgrenzung, einmauern. Aber es braucht auch Grenzen. Und damit hängt zusammen, Verschiedenheiten und Unterschiede achten, beachten und wertachten. Nicht als Nachteil, sondern als Bereicherung sehen und als solche begrüßen. Aber eben gerade nicht einebnen und vereinheitlichen. Daraus ergibt sich das Thema Toleranz. Und hier müssen wir sehr genau hinschauen, was Toleranz bedeutet und was nicht. Toleranz ist nur in Grenzen möglich. Das verstehen wir, wenn wir Toleranz im technischen Sinne verstehen. Toleranz bedeutet, anderes zu ertragen, ohne ihm zuzustimmen, aber es stehen lassen zu können. Anderen Freiheit lassen. Er darf anders sein. Er muss nicht so sein wie ich. Und nur wer sich selber angenommen hat in seiner Einzigartigkeit und auch mit seinen Eigenarten, also wer Frieden mit sich selbst geschlossen hat, ist auch in der Lage, andere anzunehmen mit ihren Eigenarten. Und dann gehört dazu anderen vergeben, Versöhnung leben. Ohne Vergebung und Versöhnung kann es keinen Frieden geben. Und vergeben kann am ehesten, wer selbst erfahren hat, wie ihm vergeben wurde. Das heißt, der auch erfahren hat und weiß, dass er selbst Vergebung nötig hat und braucht. In der Geschichte habe ich gelernt, die ersten Menschen waren Jäger und Sammler. Und die Geschichte wäre ganz anders verlaufen und unsere Gegenwart wäre eine ganz andere, wenn wir Menschen Friedensjäger und Friedenssammler wären. Jäger und Sammler des Friedens. Also nicht nur Schnäppchenjäger, die nach Sonderangeboten suchen, sondern Friedensjäger. Immer die Augen offen. Wo ist er? Wo ist Frieden? Dann ihn packen und festhalten und wenn er erwischt, schnell wieder einfangen. Friedensjäger. Ein Jäger hält Ausschau, er liegt auf der Lauer, er wartet geduldig und handelt entsprechend, wenn er meint, erfolgreich sein zu können. Aber seine ganze Aufmerksamkeit richtet sich auf das Ziel. Jagen ist Konzentration und Wille. Und so den Frieden suchen, ihm nachjagen, um ihn irgendwie zu erwischen, auf die Gelegenheit warten, ihn abzupassen, zugreifen, wenn er in erreichbarer Nähe ist. Mich mit Wille und Ausdauer auf den Frieden konzentrieren, mich nicht ablenken lassen, das Ziel im Blick behalten. Friede, der ist auf der Flucht. Da braucht es den Menschen, der ihn sucht. Martin Luther sagte, du darfst nicht denken, dass dir der Friede nachlaufen wird. Im Gegenteil, Zorn, Unfriede und Rache werden dir nachlaufen, sodass du Böses mit Bösem zu vergelten bewegt wirst. Aber kehre dieses Blatt um, suche du selbst den Frieden, leide und tue, was du kannst. Du musst dir selbst wehe tun, du musst ihm folgen und nachlaufen. Eine gute Frage wäre, bist du Jäger oder Gejagter? Jagst du dem Frieden nach oder wirst du von Unruhe und Unfrieden gejagt? Es gibt einiges an Parallelstellen, besonders im Neuen Testament, die uns weiterhelfen können, Frieden zu suchen und ihm nachzujagen. Und ich würde einige einfach mal lesen. Matthäus 5,9. Selig sind die Friedensstiftenden, sie werden Gottes Kinder heißen. Bisher hieß es in der Lutherbibel, selig sind die Friedfertigen. Das war tatsächlich zu schwach übersetzt. Das klingt so, als reicht es zu sagen, ich bin ja bereit für den Frieden. Ich bin ein friedfertiger Mensch, ich begrüße den Frieden, ich will ihn, er kann gerne kommen. Das Griechische lässt sich kaum vernünftig ins Deutsche übersetzen. Tatsächlich steht da, glückselig sind die Friedenstuer, die Friedenspraktizier. Das ist ein Wort im Urtext. Selig sind die Friedensstifter, ist tatsächlich das vernünftigste Deutsch noch. Die Engländer haben es leichter, die können Peacemaker sagen. Peacemaker, Friedenstuer. Jesus gratuliert denen, die Frieden herbeiführen, praktizieren, die ihn tun. Hilf, dass wir ihn tun, wo wir ihn erspähen, heißt es in einem Lied. Genau das ist gemeint. Oder Markus 9,50, habt Salz bei euch und habt Frieden untereinander. Römer 12,18, ist es möglich, so viel an euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden. Römer 14,19, darum lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung untereinander. 2. Korinther 13, 11. Zuletzt, liebe Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch mahnen, habt einerlei Sinn, haltet Frieden. So wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. 2. Timotheus 2, 22. Jage aber nach der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden mit allen, die den Herrn anrufen, aus reinem Herzen. Und in 1. Petrus 3, Vers 10 und 11 ist unser Wort, die Jahreslosung, direkt zitiert. Er suche Frieden und jage ihm nach. Oder Hebräer 12, jag dem Frieden nach mit jedermann unter Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfriede anrichte und viele durch sie verunreinigt werden. Da haben wir wieder diese Ansteckung des Negativen. Kleiner Exkurs, wie ist das eigentlich mit dem Friedensgebet, um Frieden beten? Suche Frieden und jage ihm nach. Ob dazu auch das Gebet für den Frieden oder Friedensgebete dazugehören? Friedensgebete sind ja auf jeden Fall Teil unserer Frömmigkeitskultur und ich will überhaupt nicht bestreiten, dass sie hilfreich und gut sind oder sein können. Aber ich darf oder man darf vielleicht doch oder sollte mal fragen, welche biblische Grundlage hat es eigentlich? Gibt es Bibelstellen, die zum Gebet für den Frieden aufrufen? Ich habe danach gesucht, habe in meinem Bibelprogramm die Suchworte Frieden und dazu noch Beten oder Bitten, Gebet, Fürbitte eingegeben, um herauszufinden, ob das irgendwo gemeinsam vorkommt, Friedensgebet, Beten für Frieden. Ergebnis? Null. Nur eine einzige Stelle lässt sich eventuell ermitteln, die wir bei Luther allerdings nicht finden. Psalm 122, Vers 6, erbittet Frieden für Jerusalem. Die Lutherbibel hatte bisher wünschet Jerusalem Glück und jetzt neu revidiert wünschet Jerusalem Frieden. Die King James Bible hat pray for the peace of Jerusalem, betet für den Frieden Jerusalems. Das Wort, das mit wünschen oder erbitten, beten wiedergegeben wird, hebräisch sha'al, hat die Bedeutung fragen, erkunden, bitten, wünschen, fordern, verlangen. Das kann Gebet mit einschließen. Im heutigen Hebräisch, im heutigen Ivrit bedeutet das ausschließlich Fragen, manchmal auch Ausleihen. Also erkundigt euch nach dem Frieden Jerusalems, fragt es, wie es um das Wohl Jerusalems bestellt ist. Allenfalls lässt sich außerdem Jeremia 29,7 heranziehen, sucht den Frieden der Stadt. Luther hatte, sucht der Stadt Bestes. Aber eigentlich steht da Shalom, suchet den Shalom der Stadt und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Frieden werdet ihr Frieden haben. Aufgrund des Parallelismus kann man das betet als eine Variante des sucht verstehen. Auch 1. Timotheus 2 geht in diese Richtung. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für König und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges, stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Da ist sicher Frieden mit gemeint. Aber insgesamt sagt der biblische Bestand, es gibt keine ganz direkte oder ganz eindeutige Aufforderung in der Bibel, betet für den Frieden der Welt oder eures Landes. Hat das eventuell eine Bedeutung oder sollte das vielleicht Konsequenzen haben? Könnte das zum Beispiel bedeuten, dass wir einfach das unsere zu tun haben, statt von Gott zu erwarten, dass er unseren Job macht? Und noch etwas, Jesus hat eindeutig vorausgesagt, dass die Kriege vor seinem Wiederkommen zunehmen werden und weltweite Ausmaße annehmen. Er hat gesagt, dass ganze Völker und Königreiche gegeneinander kämpfen werden, nicht nur Berufsarmeen, wie bis 1914 das üblich war. Die Offenbarung bestätigt das ausführlich. Und Jesus gibt verschiedene Anweisungen der Gemeinde, aber er sagt nie, die Gemeinde soll gegen diese Kriege oder für den Frieden beten. Das ist doch merkwürdig, oder? Hat Jesus hier etwas vergessen oder die Bibel? Liegt die Bibel falsch? Oder liegen wir falsch? Die ersten Christen beteten, es komme die Gnade und es vergehe diese Welt. Maranatha, komm, unser Herr. Amen, dein Reich komme. Amen, komm, Herr Jesus. Und so beteten sie um das Kommen des Friedensreiches. Sie beteten um das Wiederkommen von Jesus, das sie ständig im Blick hatten. Und so beteten sie indirekt für den Weltfrieden, aber eben gleich für den endgültigen Frieden, den Menschen niemals fassen können, schaffen können und werden. Wir beten ja heute ganz anders. So etwa nach dem Motto, Herr Jesu Christ, bleib wo du bist, doch mach doch diese Erde besser, wo man sich streitet bis aufs Messer. Wir wollen hier doch ein schönes Leben, drum wollst du allen Frieden geben. Auch wenn wir uns um dich nicht scheren, sollst du doch allen Kriegen wehren, drum bitten wir in jedem Fall, mach du doch Frieden überall. Oder kürzer, Herr, bleib uns fern, doch wollen wir gern, hilf uns doch hier, drum bitten wir, lass Frieden werden, jetzt auf Erden. Du wollst uns geben ein schönes Leben, Herren und Damen, Amen. Ich habe karikiert, aber ist das nicht unsere Haltung, die so hinter auch Friedensgebeten stehen kann? Sollte uns das nicht doch zum Nachdenken bringen, vielleicht auch zur Umkehr? Und das leitet schon zum nächsten Punkt über. Frieden. Manchen ist es vielleicht auch zu viel, dass viele reden über den Frieden. Andere können nicht genug vom Frieden reden. Für beide eine weitere Überraschung. Es geht gar nicht zuerst um Frieden. Schauen wir uns bitte mal den Zusammenhang der Jahreslosung in Psalm 34 an. Ich lese ab Vers 12. Kommt her, ihr Kinder, hört mir zu. Ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Wer ist, der Leben begehrt und gerne gute Tage hätte? Behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Lass ab vom Bösen und tu Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. Wenn man das etwas ausführlicher übersetzt, könnte sich das so anhören. Kommt her, die ihr noch lernen könnt. Hört mir jetzt zu und geht den Weg. Die Gottesfurcht will ich euch lehren. Respekt vor dem, der alles ist. Wer hat von euch das Leben lieb? Wer will das, was den Namen Leben auch verdient? Und wer will gute Tage sehen? Wer liebt die Tage, um an ihnen Gutes zu erleben? Dann halte Wache und pass auf, dass du nichts Böses denkst und sprichst. Und nichts, was andere irreführt, verlasse jemals deinen Mund. Verlass das Böse, weg damit. Tu dafür Gutes, üb es aus. Such Frieden, Heil, das Wohl für alle und bleib ihm immer auf den Fersen. Überraschung, in diesen Versen geht es nicht zuerst um Frieden. Es geht hier und auch sonst in der Bibel nicht und niemals um den Frieden als Höchstes oder als Selbstzweck. Nur nach dem Frieden um des Friedens willen streben, das geht, du lieber Mitmensch, garantiert daneben. Denn man kann es nicht Gott, dem Teufel und allen Menschen gleichzeitig recht machen. Es geht nicht zuerst um den Frieden, sondern um Gott. Es geht um Gottesfurcht. Es geht um die Gottesfurcht. Kommt her, ihr Kinder, hört mir zu. Ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Kommt her, die ihr noch lernen könnt. Hört mir jetzt zu und geht den Weg. Die Gottesfurcht will ich euch lehren. Respekt vor dem, der alles ist. Wir haben hier eine Schule der Gottesfurcht vor uns. Und zwar eine sehr praktische Schule, in der es um die Lebenspraxis geht. Eine theoretische Gottesfurcht, die keine praktischen Auswirkungen hat, gibt es übrigens nicht. Es wäre ein Widerspruch in sich selbst. Gottesfurcht mit gottlosem Lebensstil. Shalom ist eine Folge echter Gottesfurcht. Und Shalom ist eine Gabe Gottes. Die Gottlosen haben keinen Frieden, sagt die Bibel sogar doppelt. Es kann nämlich sogar sein, dass ich erstmal die Feindschaft der ganzen Welt auf mich nehmen muss, um mit Gott ins Reine zu kommen und seinen Frieden zu empfangen. Den Frieden suchen und dem Frieden nachjagen bedeutet tatsächlich zuerst Gott suchen und nachjagen. Denn er ist in sich Frieden. Zwischen Gott und dem Vater, seinem Sohn und dem Heiligen Geist ist ein ganz tiefer Friede. Der Herr ist Friede, heißt es einmal. Das ist direkt einer seiner Namen, Jahwe Shalom. Und wie heißt es im aaronitischen Segen? Der Herr gebe dir Frieden. Shalom. Fast alle Briefe des Neuen Testamentes beginnen damit, dass Gottes Frieden gewünscht wird. Unsere Predigten enden mit einem Friedenssegen. Das Original steht in Philipper 4,7 und lautet: Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Frieden ist eine Gottesgabe. Gott wird an einigen Stellen sogar der Gott des Friedens genannt. Römer 15,33, der Gott des Friedens aber sei mit euch allen. Römer 16,20, der Gott des Friedens aber wird den Satan unter eure Füße treten in Kürze. Ich finde das sehr interessant, denn das entspricht alles andere als einem pazifistischen Konzept, einem Konzept der Gewaltlosigkeit. Gott ist nicht gewaltlos. Satan ist der Feind des Friedens und es wird nur Friede, wenn er keine Wirkungsmöglichkeit mehr hat, sondern besiegt ist und besiegt wird. Die Bibel ist insgesamt nicht pazifistisch. Es gibt notwendige Gewalt und die wendet selbst Gott an. Und die wird Jesus anwenden, wenn er wiederkommt. Das sagt die Bibel ganz eindeutig. Weiter Stellen zum Gott des Friedens. 2. Korinther 13,11. Zuletzt, liebe Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch mahnen, habt einerlei Sinn, haltet Frieden, so wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Oder 1. Thessalonicher 5,23. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, ganz vollendet. Und bewahre in allen Teilen vollständig und unversehrt euren Geist und die Seele und den Leib, so dass ihr frei von jedem Tadel seid für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, mal etwas wörtlicher übersetzt. Heiligung bedeutet, Geist, Seele und Leib finden zum Frieden. Und zwar untereinander und mit Gott. So finden sie zur Ganzheit und Vollständigkeit. Und genau das ist Shalom. Heiligung heißt nicht, jetzt musst du komisch und verschroben werden, sondern du wirst an Geist, Seele und Leib ganz. Du findest zum Frieden mit Gott, mit dir selbst und mit deiner Umgebung. Weiter den Frieden suchen und dem Frieden nachjagen bedeutet zuerst, Jesus Christus suchen und nachjagen, denn er ist unser Friede und der Friedefürst, sagt die Bibel. Jesaja 53, die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und in Johannes 14 sagt Jesus, den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Johannes 16, 33, das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Römer 5, 1, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Oder zwei Segenswünsche aus dem Neuen Testament, Kolosser 3, und der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen seid in einem Leibe, der regiere in euren Herzen. Wörtlicher übersetzt, der Friede Christi sei Schiedsrichter in eurem Herzen. 2. Thessalonicher 3, 16, ihr aber, der Herr des Friedens, gebe euch Frieden alle Zeit auf alle Weise. Und es gibt weitere Stellen, die zeigen, dass Frieden eine Gabe von Jesus Christus ist. Und den Frieden suchen und dem Frieden nachjagen bedeutet zuerst den Heiligen Geist suchen und ihm nachjagen. Denn das Reich Gottes ist Gerechtigkeit und Frieden und Freude im Heiligen Geist, Römer 14. Und die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Galater 5, 22. Und eine Konsequenz daraus ist, wahrer Friede wird erst dann sein, wenn der Gott des Friedens allumfassend auf dieser Erde herrscht und die gegengöttlichen Mächte keine Wirkungsmöglichkeit mehr haben. Dann bricht das Friedensreich an. So sagt es die Bibel insgesamt. Solange Menschen gegen Gott und seinen Willen rebellieren, wird auch kein Friede sein. Noch einmal, der Friede ist nicht das höchste Ziel oder Selbstzweck. Er ist der Gottesfurcht untergeordnet und Folge der Gottesfurcht. Friedensbemühungen unabhängig von Gott werden letztlich scheitern. Und das widerspricht durchaus dem weit verbreiteten Ansatz, der Frieden als Ziel an und für sich anstrebt. Und daraus ergibt sich ja auch die Konsequenz, die heute überall gezogen und angewendet wird. Alles, was dem Frieden und der Einheit und der Zusammengehörigkeit dient, ist gut, und alles, was trennt und spaltet und polarisiert, ist schlecht. So einleuchtend das zunächst scheinen mag und so richtig das teilweise ist, Jesus hat ständig polarisiert. Er sagt in Matthäus 10 zum Beispiel, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, den Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit seiner Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Das bedeutet, wer diesem Jesus wirklich nachfolgt und an der Verbindlichkeit des Wortes Gottes festhält, wer also in der Gottesfurcht lebt, der polarisiert auch, der spaltet auch. Und solche Menschen werden deshalb auch als Feinde des Friedens betrachtet. Und genauso wurde der Friedefürst gekreuzigt. Und so werden die Nachfolger von Jesus als Friedensfeinde verfolgt. Und diese Polarisierungen und Verfolgungen werden sich zuspitzen und verstärken, bevor Jesus wiederkommt und für weltweiten Frieden sorgen wird. Denn bevor Gott kommt und zeigt, was er kann, wird sich noch einmal der Teufel erheben und demonstrieren, was er kann. Heilsgeschichtlich muss also durchaus beachtet werden, bevor das Friedensreich kommt, von dem die Bibel spricht in Jesaja 2 und Micha 4 und so weiter, wird geschehen, was zum Beispiel in Joel 4 oder Sacharja 12 bis 14 oder auch in der Offenbarung steht. Ein Krieg gegen Gottes Volk, Israel und die Gemeinde, und so tatsächlich auch Kriege auf dieser Welt. Damit sind wir jetzt bei der ganz großen biblischen Linie und Gottes Heilsplan gelandet. Und so wollen wir noch einmal einen Blick auf Psalm 34 werfen, aus dem ja unsere Jahreslosung genommen ist. Ich würde Sie bitten, den mal aufzuschlagen und auch zu lesen. Persönlich, können Sie wieder die Pause-Taste drücken oder den Button. Der Psalm 34 ist ein alphabetisch geordnetes Kunstwerk. Und das war als Hilfe gedacht zum Auswendiglernen. Jeder Vers beginnt mit einem neuen Buchstaben des hebräischen Alphabetes. Und so sollte dieser Psalm immer wieder wiederholt werden und sich und anderen vergegenwärtigt werden aus dem Gedächtnis. Nur die Überschrift und der letzte Vers machen hier eine Ausnahme. Sie bilden sozusagen den Rahmen. Und der Hauptteil hat nur 21 Verse statt 22, weil der kleine Buchstabe Waff weggelassen wurde. Daraus ergibt es aber einen mittleren Vers. Der Teil 1 hat 10 Verse. Die Mitte ist Vers 12. Und der Teil 2 hat ebenfalls 10 Verse. Und die Mitte, Vers 12 ist, ich will euch die Gottesfurcht lehren. Und dieser Vers leitet auch unmittelbar den Abschnitt ein, der unsere Jahreslosung enthält. Die ersten 10 Verse beschreiben die Glaubenserfahrung von David. Ab Vers 12, Teil 2, geht es um Glaubensunterweisung. Beide, Glaubenserfahrung, zu der das Gotteslob gehört, und Glaubensunterweisung, die Schule der Gottesfurcht, werden sozusagen durchbuchstabiert. Und das, was ich hier gerade versuche, ist auch einmal den Zusammenhang oder in diesem Zusammenhang der Bibel den Frieden durchzubuchstabieren. Und wenn Sie die Überschrift lesen, von David, als er sich wahnsinnig stellte vor Abimelech und dieser ihn vertrieb und wegging. Da ist gut, wenn Sie mal die Parallele in der Bibel lesen, im 1. Samuel-Buch, wo das beschrieben wird, was hier steht, 1. Samuel 21. Da entdecken Sie, Psalm 34 ist in ganz brenzlicher Situation entstanden, beziehungsweise in sie hineingeschrieben. Und von daher ist die Jahreslosung ein Wort auch und gerade für schwierige Lagen, in denen wir bedroht sind, wo unser Leben in Gefahr ist. Sie ist ein Wort für Konflikte und Spannungen und Zeiten, in denen es nicht gut läuft. Wenn du mit Feinden zu tun hattest und ihnen und ihren Plänen auf kluge Weise entkommen bist, dann rufe die zusammen, die von sanftmütiger Gesinnung sind, und danke mit den Worten vom Psalm 34, sagt ein Kirchenvater. Der Psalm 34 ermahnt uns, den Herrn zu jeder Zeit zu loben, unabhängig von den Umständen. Und das ist die Gesinnung und Einstellung einer Person des Friedens. Kirchenvater sagt, wer ist es, der den Herrn zu jeder Zeit lobt und preist? Die Person, die sich vom Glück nicht verderben und von Widrigkeiten nicht ängstigen und einschüchtern lässt. Dies ist also der erste und wahre Frieden, mit Gott im Frieden sein. Denn wenn dies erreicht ist, dann können wir auch den Frieden in uns selbst haben. Wenn ein Mensch jedoch nicht bereit ist, Frieden mit Gott zu haben, wird er nicht in der Lage sein, Frieden mit sich selbst zu haben. Ich würde gerne nochmal Psalm 34, 12 bis 15 in den zwei Übersetzungen lesen, in der Luther-Übersetzung und dann in meiner etwas ausführlicheren, die aus dem Urtext auch kommt. Kommt her, ihr Kinder, hört mir zu. Ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Wer ist, der Leben begehrt und gerne gute Tage hätte? Behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Lass ab vom Bösen und tu Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. Kommt her, die ihr noch lernen könnt. Hört mir jetzt zu und geht den Weg. Die Gottesfurcht will ich euch lehren, Respekt vor dem, der alles ist. Wer hat von euch das Leben lieb? Wer will das, was den Namen Leben auch verdient? Und wer will gute Tage sehen? Wer liebt die Tage, um an ihnen Gutes zu erleben? Dann halte Wache und pass auf, dass du nichts Böses denkst und sprichst. Und nichts, was andere irreführt, verlasse jemals deinen Mund. Verlass das Böse, weg damit. Tu dafür Gutes, üb es aus. Such Frieden, Heil, das Wohl für alle und bleib ihm immer auf den Fersen. Amen.